Frühling erwacht und damit sprießen auch die Regionalkongresse in der Urologie wieder. Am 11. und 12. April geht's im Westen los. Dann findet im Kongresscenter Essen-Ost der 69. Kongress der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie statt. Individuell, interdisziplinär und innovativ soll es in Essen zugehen. Übersichtsreferate, Workshops und interaktive Falldiskussionen sollen ein Fundament geben und gleichzeitig Detailtiefe vermitteln. Traditionell dient der Paul-Melin-Gedächtnispreis der Förderung des klinischen und wissenschaftlichen Nachwuchses. Neu in diesem Jahr ist, dass die Preisträgerinnen und Preisträger ihre Forschungsergebnisse ausführlich im Hauptforum präsentieren können. Hier ist das Uroskop on Air mit Franz-Günter Runkel und den beiden wissenschaftlichen Leitern des Kongresses. Professor Axel Heidenreich ist hier, Direktor der Urologischen Universitätsklinik in Essen. Schön, Sie zu Gast zu haben.
Ja, schönen guten Tag, Herr Runkel. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Neben ihm sitzt Dr. Sassan Nazari, Facharzt für Urologie an der Urologischen Partnerschaft der Pan-Klinik am Neumarkt in Köln. Prima, dass Sie auch dabei sind.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, Herr Runkel. Und ich freue mich schon sehr auf den Kongress.
Wir wollen in diesem Podcast heute die Schwerpunkte des Kongressprogramms ein bisschen vorstellen und jeweils ein bis zwei Highlights in den Fokus rücken. Der Aufschlag gehört der Uro-Onkologie. Was wird denn spannend in Essen?
Ich glaube, bezüglich der Uro-Onkologie wird spannend, wie wir die verschiedenen Themen in der Uro-Onkologie, also Nierenzellkarzinom, Urothelkarzinom, Prostatakarzinom und Hoden Tumoren mit Peniskarzinom aufziehen. Wir haben ein anderes Format gewählt als in den Jahren vorher, denn Sie hatten am Anfang schon erwähnt, der Kongress soll interdisziplinär, soll innovativ und vor allen Dingen interaktiv sein. Sprich, alle unsere Sitzungen sehen so aus, dass jeweils Fälle aus dem alltäglichen Leben von ganz jungen Assistenten, die sich einfach ein bisschen üben sollen in der Vortragstechnik, vorgestellt werden. Und diese Fälle werden dann durch ein entsprechendes Panel interaktiv diskutiert mit der Frage, was sollte man an Diagnostik tun, was sollte man an Therapie tun. Und die Fälle, die wir ausgesucht haben, sind da nicht ganz banale Fälle, aber auch keine Kolibris, sondern solche, mit denen die Urologinnen und Urologen tagtäglich konfrontiert sind. Und der zweite Schwerpunkt aller dieser uro-onkologischen Sitzungen ist am Ende einer solchen Pro- und Kontradiskussion oder Falldiskussion eine 30-minütige Sitzung mit sogenannten Impulsreferaten. Zwei Referate auf 15 Minuten, die die ganz innovativen Entwicklungen aus den letzten 6 Monaten kurz vorstellen sollen, damit Urologinnen und Urologen mit dieser Information nach Hause gehen können und praktisch in der Woche drauf ihre Patienten schon nach neuestem Standard therapieren können.
Sodass sie gewissermaßen einerseits den Einzelfall präsentieren und diskutieren, andererseits aber auch einen Überblick zu den einzelnen Themen liefern wollen.
Ganz genau, und das ist die Zielsetzung eigentlich dabei. Die Einzelfalldiskussion auch so, dass das Auditorium mit Hilfe von TED-Abstimmungen teilnehmen kann oder gefragt werden kann. Das hängt natürlich ein bisschen von den Moderatorinnen und Moderatoren ab und dann eben das kurze Übersichtsreferat mit den neuesten Entwicklungen zu den unterschiedlichen uro-onkologischen Tumoren.
Viele Veranstaltungen und Themen drehen sich auch um den unteren Harntrakt. Was ist denn da in Essen zu erwarten?
Was den unteren Harntrakt anbelangt, haben wir es ähnlich gemacht, haben auch hier, wie Professor Heidenreich es gerade schon angedeutet hat, Sitzungen, die wir interaktiv gestalten in einer Pro- und Contra-Diskussion, wo wir Moderatorenteam haben, die dann die Fälle, die von den jungen Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik vorgestellt werden, dann mit einem Panel, ich sag mal analog zu einem Tumorboard, dann diskutieren, das Auditorium mit einbeziehen sollen und wir letztlich, genau wie Professor Heidenreich schon gesagt hat, befassen wir uns auch mit Fragen, die uns tagtäglich immer wieder mal beschäftigen, die aber jetzt keine 0815-Themen sind, so dass es hier verschiedene Herangehensweisen gibt und es ganz spannend wird. So hoffen wir, hier verschiedene Herangehensweisen durch das Auditorium und das Panel zu erfahren.
Könnten Sie ein Beispiel nennen für ein Thema?
Ja, beispielsweise haben wir die Frage gestellt, was machen wir mit einem Blasenstein? Müssen wir zwingend dann direkt auch die Deobstruktion durchführen, wie das früher oftmals schon in einer Sitzung durchgeführt wurde, oder behandeln wir erst den Blasenstein und schauen dann, was mit der Obstruktion des unteren Harntrakts ist, ob wir tatsächlich die Operation durchführen müssen, oder aber anderes Beispiel, was machen wir bei der großen Drüse und einem Blasendivertikel, einem gleichzeitigen. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Einen goldenen Weg gibt es sicherlich nicht. Das heißt, diskutieren kann man hier und wird man bestimmt auch.
Wenn wir jetzt ein Stück weiter nach oben gehen, sozusagen im Körper, der obere Harntrakt, was ist denn da geplant?
Also das Format dieser verschiedenen Sitzungen sieht immer ähnlich aus. Sprich, auch beim oberen Harntrakt haben wir sowohl fallbasierte Diskussionen als auch entsprechende kurze Übersichtsreferate. So gehen wir bei dem oberen Harntrakt zum Beispiel der Frage nach, was macht man denn am besten an therapeutischen Interventionen bei Patienten, die einen komplizierten Stein im unteren Kelch haben. Infiziert unterer Kelchstein, eine ganz ungünstige Kombination. Und da möchten wir mit dem Panel diskutieren, was denn verschiedene Spezialisten in einer solchen Situation machen. Gilt die alte ESWL noch? Sollten wir unmittelbar Ureterorhinoskopieren? Ist das ein Fall für die Mini-PCNL? Das wäre so ein Beispiel aus dem oberen Harntrakt. Wir gehen natürlich auch der Frage nach, was Rekonstruktionen angeht. Also die robotische Chirurgie ist ja eine mittlerweile Standardtherapie, zum Beispiel für Patienten mit subpelvinen Stenosen. Aber nicht selten gibt es ein Rezidiv. Und dann stellt sich die Frage, was macht man denn dann? Wieder robotisch operieren, alte offenoperative Techniken bemühen, Stents einlegen, wie auch immer. Und das dritte Thema im oberen Harntrakt wird einfach sein, es gibt ja in der Urologie so den Spruch, einmal Stein, immer Stein. Die Frage ist natürlich, wie klärt man und wann klärt man Patienten mit rezidivierenden Steinleiden ab? Welche metabolischen Untersuchungen brauchen wir? Welche endokrinologischen Untersuchungen brauchen wir? Gibt es vielleicht genetische Hintergründe für diese Steinbildung? Und das wollen wir auch mit dem Panel diskutieren.
Wie steht es mit der Metaphylaxe aus? Ist das auch so ein Thema?
Ja, die Metaphylaxe fällt mit in diesen Bereich rezidivierende Urolithiasis hinein. Und da soll das Panel beantworten, was gibt es denn an evidenzbasierter Metaphylaxe? So für den ein oder anderen Zystinstein gibt es natürlich feste Empfehlungen. Für den typischen Calcium-Oxalat-Steinbildner oder Strobit-Steinbildner wird das schon wieder schwierig. Aber auch da würden wir in die Thematik hineingehen und versuchen, den Zuhörerinnen und Zuhörern dann eben etwas an die Hand zu geben, was sie im Nachgang auch mit rezidivierenden Steinpatienten besprechen können.
Die Andrologie hat es ja immer etwas schwer in Kongressprogrammen. Ich habe jetzt beim Blick auf das diesjährige Programm festgestellt, dass doch einige Themen aus dem andrologischen Feld dabei sind. Wie denken Sie sich diesen Teil im Programm?
Naja, die Andrologie ist ein Thema, das ja gerade in der ambulanten Sprechstunde ein sehr häufig besetztes Thema ist. Und da gibt es viele Fragestellungen, denen wir uns täglich konfrontiert sehen, sodass wir dem hier einen Raum eingeräumt haben. In dieser Sitzung werden wir es ein bisschen anders machen. Die wird ein bisschen klassischer sein mit klassischen Frontalvorträgen, allerdings ausreichend Zeit zur Diskussion. Und da werden wir Themen fassen, mit denen sehr häufig mit Patienten zu tun haben. Was machen wir mit dem Patienten, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat, aber Normozoospermie ist der aktuelle Stand der Varikozeenbehandlung? Was machen wir mit einer Testosteron-Substitutionstherapie? Also praxisrelevante Fragen, neu aufbereitet von ausgewiesenen Experten mit ausreichend Zeit zur Diskussion.
Also eigentlich die klassischen Themen, die man so aus der Andrologie kennt.
Klassisch, aber zeitlos.
Sie befassen sich im Kongressprogramm auch mit einigen Randgebieten des Fachs, zum Beispiel der Kinderurologie, wobei ich da jetzt schon fast ein Problem habe, von Randgebiet zu sprechen. Aber Kinderurologie hat es ja oft nicht einfach in der Urologie. Vielleicht könnten Sie da ein paar Anmerkungen machen, was die Besucher des Kongresses in Essen erwarten wird.
Ja, Kinderurologie ist eben auch ein Thema, bei dem wir auf Frontalvorträge mit Diskussion setzen, also keine fallbasierten Personen durchführen. Aber auch aus meiner Sicht, ähnlich wie die Andrologie, ein ganz wichtiges Thema, gerade für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich ja in der Weiterbildung befinden. Und wir haben uns dort jetzt Themen ausgesucht, die so, ich sag mal, klassische kinderurologische Themen sind. Also Hodenhochstand, wann soll man wie operieren? Die Hypospadie, zu welchem Zeitpunkt wie operieren? Auch die Enuresis spielt eine große Rolle, weil wir dort ja häufig im Bereich der niedergelassenen Urologen die erste Anlaufstelle für Eltern und die entsprechenden Kinder haben, sodass wir gesagt haben, wir brauchen ein Basisprogramm Kinderurologie, das den Bedürfnissen des, ich sag mal in Anführungsstrichen, Durchschnittsurologen und Durchschnittsurologin in Klinik und Praxis gerecht wird, damit wir auch dort immer auf dem aktuellen Stand der Aus- und Weiterbildung bleiben. Das ist letztendlich auch der Grund, warum wir dieses Thema als eine 90-Minuten-Sitzung in unser Kongressprogramm mit eingeführt haben.
Haben Sie interessante Referenten zu diesem Thema eingeladen?
Na, wir haben versucht, auch diese Thematik interdisziplinär zu besetzen. Sie hatten das ja einführend schon gesagt, die Kinderurologie schwimmt so ein bisschen aus der Urologie hinweg, häufig in die Kinderchirurgie oder in hochspezialisierte urologische Kliniken. Und wir haben bei den Moderatoren und auch bei den Referenten Urologen, Kinderchirurgen und Pädiater dabei. Also von daher interdisziplinär besetzt, alles Leute, die sich im Thema auskennen, die auch in den verschiedenen Arbeitskreisen aktiv sind. Von daher denke ich, hat das alles Hand und Fuß, was präsentiert werden wird.
Gehen wir weiter zur rekonstruktiven Urologie. Wird das auch ein Highlight in Essen sein?
Also ich hoffe, dass es ein Highlight wird. Das ist jetzt wieder so eine typische Sitzung, bei der wir drei Kasuistiken herausgesucht haben und diese Kasuistiken mit einem entsprechenden ausgewiesenen Panel diskutieren. Und das sind auch wiederum solche Kasuistiken, mit denen es mehr als eine mögliche operative Lösung gibt. Also beispielsweise haben wir ein Fallbeispiel zur entsprechenden Bulbären-Harnröhren-Striktur. Und da wird momentan ja groß diskutiert, bleibt es bei dem in Anführungsstrichen Standardvorgehen, offene operative Rekonstruktion, End-to-End-Anastomose, Mundschleimhautplastik, sollen wir Tissue Engineering nutzen und das Mucocell als neue generierte Mundschleimhaut nutzen oder momentan ja völlig im Hype der Optilum-Stent mit fraglichen Langzeitergebnissen. Das werden wir also gut diskutieren. Ähnlich diskutieren wir die schwierigen Fälle mit Harnleiterstrukturen im mittleren Drittel, also die nicht so einfach zu rekonstruieren sind. Und wo wir eben auch die Frage stellen, sollen wir hier offen operativ rekonstruieren mit einem Ilium-Interponat an ausgewiesenen Kliniken? Können wir einfach einen Memocut-Stent einlegen und dann ist alles gut oder was sind für Probleme? Und zu guter Letzt ist ein Fall auch wiederum interessant, transurethrale Prostataresektion und nachfolgend die sogenannte Blasenhalssklerose, eine Blasenhalsinzision oder eine Resektion, dann ist alles gut. Die meisten entwickeln ja aber dann doch ein Rezidiv und dann ist eben die Frage, wie operiere ich diesen Patienten, wie rekonstruiere ich den Blasenhals und das wird auch in diesem Panel diskutiert. Also von daher glaube ich drei Fälle, die an jede von uns tagtäglich oder zumindest wöchentlich sieht und bei der immer unklar ist, wie suche ich den Patienten für welche OP-Technik mit einem möglichst optimalen Ergebnis heraus.
Sie haben eben das Tissue Engineering angesprochen. Hat sich das so entwickelt, wie man vielleicht vor 10, 15 Jahren mal gehofft hat?
Das hat sich bei der Harnröhre zumindest so entwickelt, dass wir tatsächlich ein Gewebe haben, das wir relativ schnell und einfach züchten und auch einsetzen können. Es war jetzt die letzten 2 bis 3 Jahre ein bisschen ruhig um die Entwicklung oder um die Generierung dieses Mucocell-Produktes, weil eine Umstellung in dem Herstellungsprozess stattgefunden hat. Da ist jetzt aber wieder die entsprechende Herstellungsgenehmigung erteilt. Und was besonders wichtig in der Situation ist, wir haben eine prospektiv randomisierte klinische Phase-3-Studie aufgelegt. Mucocell gegen native Mundschleimhaut. Da werden insgesamt 300 Patienten randomisiert in diese beiden Therapiearme und dann wissen wir nach einem Jahr relativ schnell, wie viel es taugt oder wie wenig es taugt. Und von daher ist schon deutlich Bewegung in der Tissue Engineering. Für alle anderen Bereiche, also die sogenannte Kunstblase und all diese Dinge, hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt im Alltag.
Wird diese Studie in Köln zentriert sein?
Also nicht nur in Köln, also so viele Patienten sehen wir letztendlich auch nicht, aber wir sind, also haben die Studienleitung und dann wird das Ganze natürlich über das Bundesgebiet gestreut, sodass wir die Patienten möglichst rasch rekrutieren können und dann eben möglichst rasch die Ergebnisse auch haben.
Die Medizin ist ja das eine auf so einem Kongress, aber auch die Berufspolitik hat immer ihren Platz. Und das Berufspolitische Forum kreist in diesem Jahr um ein wirklich brandaktuelles Thema, Ambulantisierung und Krankenhausreform. Und auch das Panel ist wirklich hochkarätig besetzt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach traut sich persönlich in die Höhle des Löwen. Wer kommt denn sonst noch?
Ja, wir haben versucht, auch da die, ich sag mal, Meinungsführer so ein bisschen einzuladen. Und zugesagt hat uns unter anderem Herr Gass als Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Professor Michel als DGU-Präsident kommt, Herr Dr. Belusa als Vorsitzender des Berufsverbandes der Deutschen Urologie kommt, dann kommt Professor Schömig, das ist der ärztliche Direktor unserer Universitätsklinik, aber gleichzeitig der Sprecher, auch wenn es diesen offiziellen Titel nicht gibt, aber der Sprecher für alle Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen. Und das Ganze wird moderiert von Herrn Rüffer, der sehr ausgewiesen ist und der auch jetzt im Vorfeld schon mit allen Teilnehmenden aus dem Panel so das eine oder andere abgestimmt hat. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir grob 45 Minuten über die Ambulantisierung sprechen und 45 Minuten über die Krankenhausreform und dann einfach mal sehen, ob wir vielleicht am Ende dieser Sitzung so einen kleinen Konsens finden oder zumindest die Aspekte aufarbeiten können, die von allen Berufsgruppen getragen werden können und die vielleicht noch eine größere Abklärung oder Spezifizierung im Rahmen des Krankenhausreformgesetzes gibt. Die Gesetzesvorlage, die aktuelle, liegt ja vor. Ich habe sie mir durchgelesen. Die liest sich ganz spannend. Mal gucken, ob das so umgesetzt werden kann.
Die Krankenhausreform im Entwurf haben Sie gerade angesprochen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Hat diese Reform überhaupt Gewinner oder gibt es am Ende dann doch nur Verlierer?
Wir können das ja beide vielleicht mal beantworten. Aus meiner Sicht ist diese Krankenhausreform überfällig. Die muss einfach kommen, sowohl für den ambulanten Bereich als auch für den stationären Bereich. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn ich jetzt einfach mal von der Klinik spreche, weil da bin ich ja mehr im Leben sozusagen, dass wir wirklich diese Umstrukturierung brauchen, so wie sie von Herrn Lauterbach angedacht ist, und dass wir für bestimmte Erkrankungen ganz sicher eine Zentralisierung brauchen, nicht nur der Urologie, sondern generell. Es gibt einfach seltene Erkrankungen, es gibt hochspezialisierte operative Lösungen oder auch medikamentöse Tumortherapien, von denen man einfach weiß, dass man mit bestimmter Expertise bessere Ergebnisse erzielt. Und ich glaube, was man in dem Krankenhausreformgesetz noch ein bisschen besser beleuchten müsste oder umsetzen müsste, ist zum Beispiel die Tatsache, kann man sich vertikal und horizontal besser vernetzen. Also wenn ich zum Beispiel nur an die neuen Entwicklungen der medikamentösen Tumortherapie denke, Blasenkarzinom haben sie jetzt eine neue Therapie mit Behandlungskosten von gut 10.000 Euro im Monat, also nicht für die Gesamttherapie, sondern im Monat. Und das ist natürlich eigentlich eine therapeutische Entwicklung für die Patienten sehr positiv, aber die muss man, glaube ich, gemeinsam in interdisziplinären Settings besprechen, um nicht eine zu hohe Kostenexplosion im Gesundheitssystem zu generieren, sondern hier muss man sehr individuell vorgehen. Und da braucht es einfach eine gewisse interdisziplinäre Verzahnung. Ich denke, alle werden Gewinne haben mit dieser Krankenhausreform, ganz klar. Es gibt sicher noch viele Kritikpunkte, die man bearbeiten muss, aber der Weg ist aus meiner Sicht der richtige.
Dr. Nazari, wie schaut es denn aus Sicht des ambulant tätigen Urologen aus?
Aus Sicht des ambulant tätigen und auch ambulant operierenden Urologen ist es auch relativ klar, dass die Struktur, wie wir sie jetzt haben, mit vielen Krankenhäusern, in denen halt auch viele Eingriffe stationär durchgeführt werden, die in hoher Qualität ambulant durchgeführt werden müssen, diese Struktur muss geändert werden. Und dann ist natürlich aus Sicht, sagen wir mal, des ambulant niedergelassen Tätigen die nachvollziehbare Forderung, dass man das eben gleichermaßen vergütet, weil wir genauso Niederlassungen, Hygienevorschriften und alles andere haben, die uns viel Geld kosten. Das Gleiche gilt für die Klinik. Und wenn dann eben für alle die gleiche Voraussetzung gilt bei einer adäquaten Vergütung, dann bin ich auch sicher, dass das ein gutes Zukunftsmodell ist. Und wenn man dann das Ganze noch verknüpft mit einigen, sagen wir mal, Übergangslösungen, Übergangsfristen, sodass dann wird man wahrscheinlich annähernd 100% abholen können, die dann in so einem Transformationsprozess sich zumindest nicht verloren fühlen und mitmachen können. Davon gehe ich zumindest sehr stark aus. Es ist halt nicht so leicht, so ein großes Konstrukt dann auf die Beine zu bringen, aber daran wird gearbeitet.
Also man sieht, dieser Kongress wird spannend und hat ein sehr buntes und abwechslungsreiches Programm. Also den 11. und 12. April sollte man sich jedenfalls rot im Kalender anstreichen. Meine Gäste haben einige Appetithappen aus dem Programm serviert. Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg für den Kongress und natürlich vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
Ja, dann vielen Dank Ihnen, Herr Runkler, für die Einladung, für die Gelegenheit, dass wir beide unseren Kongress vorstellen konnten. Vielleicht noch einen ganz kurzen Satz, weil das ein bisschen untergegangen ist. Wir haben auch 3 Sitzungen, die nur für die urologischen Assistentinnen und Assistenten angedacht sind. Also auch, glaube ich, was Innovatives, auch ein gesundheitspolitisches, berufspolitisches Forum mit dabei. Also auch die Jungen sollen auf jeden Fall kommen. Und wir haben PJ-Studentinnen und Studenten in Anführungsstrichen kostenneutral eingeladen. Kosten werden für uns getragen. Es sind jetzt knapp 30, die nach Essen kommen und die wir dann hoffen, in der Urologie halten zu können. Also wir tun auch viel für die Nachwuchswerbung im Rahmen dieses Kongressgeschehens.
Damit tschüss bei Uroskop on Air. Bis zum nächsten Mal.